Stadtrevue, der Podcast.
Hi, ich bin Christian Wertschulte. Ich arbeite bei der Stadtrevue, Kölns unabhängigen Monatsmagazin. Schön, dass ihr dabei seid und umso mehr tut es mir leid, dass ich gleich mit einer schlechten Nachricht beginnen muss. Im Juli, da gab es eine Meldung vom EU-Klimawandeldienst Copernicus und in dieser Meldung stand, dass die Temperaturen von Juni 2023 bis Juni 2024 konstant 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau geblieben sind. Das wichtige Klimaziel von Paris, das 1,5 Grad Ziel, das ist also offenbar gerissen. Darüber habe ich mich unterhalten und zwar mit meinen Stadtrevue-Kolleginnen Anne Meyer und Bernd Wilberg. Die haben sich nämlich für die aktuelle Stadtrevue-Ausgabe damit beschäftigt, wie die Stadt Köln mit dem Klimawandel umgeht. Und meine erste Frage an die beiden war, was es dabei bedeutet, dass wir offenbar die 1,5 Grad Grenze jetzt endgültig überschritten haben.
Ja, also das bedeutet natürlich, dass die Stadt nicht nur weiterhin daran arbeiten sollte, eben möglichst schnell möglichst viel CO2 einzusparen. Köln will ja bis 2035 klimaneutral werden, sondern dass sie sich auch beeilen sollte, sich anzupassen an ein verändertes Klima. Denn wir merken ja, vieles ist nicht mehr aufzuhalten und das Wetter wird extremer, es wird heißer. Es gibt mehr Dürre, aber eben auch mehr Starkregen. Also wir kennen das ja.
Okay, also wir reden quasi davon, dass man sich an den Klimawandel sehr stark auch anpassen muss. Natürlich muss man weiter sich bemühen, ihn auch einzudämmen. Und das ist ja eigentlich auch das Thema, was ihr hattet jetzt in der aktuellen Stadtrevue. Und Anne, du warst dafür in der Seniorenresidenz. Warum ist denn besonders in solchen Einrichtungen die Anpassung an den Klimawandel wichtig?
Ja, da geht's ums Thema Hitze. Also wir müssen uns auf zunehmende Hitzewellen einstellen und Hitze ist ja bekanntlich vor allem für alte Menschen sehr gefährlich. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem liegt's daran, habe ich jetzt gelernt, dass alte Menschen nicht mehr so wie wir Jungen schwitzen, wenn es heiß wird, sondern dieser Prozess setzt erst verlangsamt ein oder gar nicht und dadurch können sie sich quasi nicht mehr selber abkühlen. Dazu kommt, dass sie die Hitze nicht mehr so wahrnehmen. Ich kenne das noch von meinen eigenen Großeltern, wenn ich die besucht habe in ihrem Wohnzimmer und es war brüllend heiß draußen, da saßen die da im Wollpulli, die Luft war total stickig und dann musstest du noch diskutieren, wenn du mal gesagt hast, ja jetzt vielleicht lüftest du mal oder trinkst mal ein Glas Wasser oder so, denn das kommt ja auch noch dazu, das Durstgefühl nimmt ab und dann können die eben total schnell dehydrieren. Und diese Erfahrungen, die wurden mir da auch bestätigt in dem Seniorenheim, wo ich war. Die haben gesagt, das ist so, also die Leute nehmen das nicht mehr so wahr und die mögen das eigentlich auch gerne, wenn es so warm ist und merken das dann eben nicht, dass es so riskant ist für den Körper. Die gehen auch gern bei Hitze raus. Also nicht alle natürlich, aber generell mehr als jetzt in unserem Alter. Erschwerend kommt auch dazu, dass da in diesem Heim, wo ich war, fast alle dement waren. Und das heißt, da ist es natürlich noch stärker so, dass sie die Hitze nicht mehr so wahrnehmen und auch das Durstgefühl oder zumindest können sie es nicht mehr so äußern.
Was macht dann die Belegschaft und das Heim, was machen die, um die Bewohnerinnen ja quasi eigentlich vor sich selbst zu schützen und damit auch vor der Hitze?
Ja, also die haben, wenn jetzt der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung rausgibt, dann haben sie einen ganz genauen Plan, was dann gemacht wird. Bei bestimmten Bewohnern, die jetzt zum Beispiel eine Erkrankung haben, die Diabetiker sind oder nierenkrank sind, da führen die Mitarbeiter dann richtige Trinkprotokolle, weil da ganz wichtig ist, dass sie eine bestimmte Menge trinken, aber auch nicht zu viel, weil das dann auch wieder schwierig wird wegen der Medikamente und weil die Mitarbeiter auch wissen, dass viele eigentlich gar keine Lust haben zu trinken, geben sie dann auch irgendwie sowas wie Wassereis oder Wassermelone oder Obst oder so, wo dann eben auch mehr Wasser drin ist, um den Leuten das so ein bisschen schmackhaft zu machen. Und die Pfleger sagen dann natürlich auch, okay, also vielleicht jetzt lieber den Wollpulli ausziehen oder heute mal lieber drin bleiben, weil sie die Leute ja auch nicht zwingen können. Und dann geht's natürlich auch um so Maßnahmen, die wir jetzt alle kennen, wie Lüften in der Nacht oder in den Morgenstunden, wenn es kühler ist. Und es gibt aber auch Maßnahmen, die jetzt weniger trivial sind. Also zum Beispiel um die Frage, bei welchen Erkrankungen es wirklich gefährlich wird bei Hitze, wo man besonders aufpassen muss, oder auch welchen Einfluss die Temperatur auf die Wirksamkeit hat von Medikamenten. Das Seniorenheim, in dem ich jetzt war, die haben einen Mitarbeiter zum Gesundheitsamt geschickt, der lässt sich fortbilden zum Hitzeschutzbeauftragten, damit die Mitarbeiter eben wissen, was da zu tun ist. Und darüber hinaus finde ich, aber sollte man auch dringend überlegen, wie man so Altenheime in Zukunft überhaupt baut. Denn die Altenheime, wie sie jetzt sind in Köln, sind der Hitze ja völlig ausgeliefert im Sommer. Die wenigsten haben eine Klimaanlage. Und vor allem in Stadtteilen wie Nippes, wo ich war, die total dicht bebaut sind, staut sich die Hitze extrem. Da kannst du im Grunde nichts machen. Also wenn da so eine Hitzewelle kommt, das Gleiche gilt natürlich auch für Kitas und so weiter. Kleine Kinder sind ja auch eher gefährdet bei Hitze. Da kann man im Moment nichts machen. Also da muss man irgendwie umdenken.
Darf ich fragen, wie sieht es denn da mit der Klimatisierung aus? Also die Altenheime, die ich kenne, da war es immer ein Problem, dass diese Klimaanlagen nicht funktionierten, nicht ausreichend funktionierten, oder die Leute dann Sorge hatten, dass sie sich einen Zug holen, wie Sie sagten.
Genau, also davor haben auch viele Angst vor der Zugluft, vom Lüften, aber viele, soweit ich weiß, haben gar keine Klimaanlage. Also da, wo ich war, da gab es auch keine. Die überlegen jetzt, sich zumindest einen Raum zu klimatisieren, so einen Aufenthaltsraum, dass sich die Leute da im Sommer zumindest für ein paar Stunden hinsetzen können. Die Stadt Köln hat ja mal so einen Hitzeaktionsplan gemacht und da haben sie auch Umfragen gemacht in den Altenheimen in Köln. Und dabei kam raus, dass wirklich höchstens, weiß nicht, 4-5% waren das, nicht viel mehr, der Altenheime haben eine Klimaanlage.
Oh krass, ja, das ist ja wirklich unglaublich wenig.
Ja.
Okay, jetzt habt ihr in der Titelgeschichte euch ja verschiedene Aspekte angeguckt. Das Schöne ist, es gibt auch endlich mal Tiercontent in der Stadtrevue. Was macht denn der Klimawandel mit der Artenvielfalt?
Ja, das hat unsere Kollegin Anja Albert herausgefunden. Sie hat ein Gespräch mit einem Biologen geführt von der Uni hier in Köln und das war ganz interessant. Er sagte natürlich, die Biodiversität, die ist zum Teil nicht mehr gegeben, weil viele, jetzt vor allem Insekten, dann hier nicht mehr klarkommen. Aber es gibt auch wieder neue Arten, die hier heimisch werden. Die kommen dann zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum und das führt natürlich dann zu einer gewissen Unwucht im Ökosystem, weil dann bestimmte Tiere keine Nahrung mehr haben oder andere Nahrung suchen müssen und so weiter. Geht alles durcheinander. Aber das Interessanteste, was ich oder eines der interessantesten Punkte in dem Interview fand ich, dass er sagt, auch die Mücken sind wichtig.
Ja.
Und ich hasse Mücken. Ich liebe Tiere, aber ich hasse Mücken. Und sie sind ja natürlich jetzt heute auch nochmal aktuell interessant, weil sie auch viele Krankheiten übertragen können. Also Malaria ist so eine große Krankheit. Aber dann lieber Impfstoffe entwickeln gegen durch Mücken übertragbare Krankheiten, weil die Mücken auch gebraucht werden, weil Vögel sie fressen.
Ich fand das interessant, weil er sagte, dass die Schnecken auch gebraucht werden.
Die Schnecken, die jetzt überall in den Gärten noch sind.
Die schlimmen, weil die Schnecken, gegen die gerade alle sozusagen den Krieg erklären.
Ja, er sagte, wer Igel mag, der muss auch Schnecken mögen.
Wer mag denn bitte keine Igel? Also kann man ja nun wirklich mal so sagen. Ich habe das auch gelesen, das Interview. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass er sagt, dass es auch quasi mit dem Klimawandel so eine gewisse Tiermigration gibt. Also dass sozusagen bestimmte Tierarten, die sich eigentlich normalerweise weiter südlich wohlfühlen, jetzt auch so langsam in unsere Gefilde kommen. Das finde ich auch nochmal ganz spannend zu gucken, wie wird sich das entwickeln. Gibt es demnächst vielleicht noch diese klassischen Südzüge von den Vögeln zum Beispiel, die es ja immer im Herbst gab. Da kann ich mich auch dran erinnern. Und mir ist das jetzt auch nicht mehr so aufgefallen, dass es immer noch diese riesigen Vögelschwärme gibt, dann im September, Oktober. Also all solche Sachen. Ich finde es auf jeden Fall super interessant. Toll, dass Anja das gemacht hat, das Interview. Tatsächlich fällt mir aber der Klimawandel immer erst richtig auf, ja, wenn das Wetter so stark wechselt. Also jetzt, wir sprechen hier kurz nach dem CSD-Wochenende. Ich kann da jetzt mal aus eigener Erfahrung erzählen. Man geht irgendwie bei 30 Grad vor die Tür. Es ist sehr schön, angenehm warm. Und auf einmal, so wirklich innerhalb von 5 Minuten, kommt da ein riesiger Platzregen runter. Also wirklich so, dass ich in 2-3 Minuten bis auf die Haut nass war. Das finde ich schon, dann im Moment denkst du mal, okay, wow, das kenne ich sonst so nicht aus dem Sommer. Summer Rain ist ja eigentlich ein total angenehmes, schönes Gefühl, ein bisschen Abkühlung mit warmem Wasser, was dann auf die Haut kommt. Wir haben ja auch aber natürlich gesehen, wie schlimm dieser Starkregen werden kann, jetzt vor 3 Jahren bei dem großen Hochwasser an der A. Bernd, du hast geguckt, wie sich Köln auf diesen Starkregen vorbereitet und wie es damit umgeht. Was macht denn die Stadt da?
Die Stadt entwickelt dann natürlich auch Aktionspläne, weil man feststellt, diese Starkregenereignisse, so sagt man ja fachsprachlich, die nehmen zu. Und wir erleben es, du hast es gesagt, in diesem Jahr ja sehr stark. Also wir haben ja alle mit einem sehr trockenen, heißen Sommer gerechnet. Den gibt es auch. Aber gleichzeitig gibt es diese vielen Starkregen, zum Teil auch mit Hagel. Ich habe noch nie so viel Hagel erlebt. Ja, also richtig dicke Körner auch. Und das liegt daran, meteorologisch kann man das erklären, dass einfach die Luft so warm ist, dass sie viel Wasser aufnehmen kann und das kommt dann in einem Guss runter. Und dann sind zum Teil die Keller überspült oder es laufen wie an der Geldernstraße vor ein paar Jahren auch mal KVB-Stationen voll. Das ist also schon eine Bedrohung erstmal für, ich sag mal, Sachgüter. Aber wenn die Straßen unter Wasser stehen, dann kommen zum Beispiel auch nicht mehr Feuerwehren durch oder Polizeiwagen und so weiter. Oder die ganze Infrastruktur ist natürlich dadurch dann auch erstmal lahmgelegt. Also es ist ein großes Thema. Ich habe gesprochen mit dem Herrn Christian Gattke von der STEB. Die STEB sind die Stadtentwässerungsbetriebe und die kümmern sich auch um den Starkregen und die Gegenmaßnahmen. Und Herr Gattke ist Leiter Geschäftsbereich Wasserwirtschaftliche Grundlagen und Investitionen.
Also nicht nur ein toller Betriebsname, sondern auch noch ein toller Jobtitel.
Auf jeden Fall. Ja. Er konnte viel dazu erzählen und ich habe dann so ein bisschen scherzhaft gefragt, Klimawandel ist natürlich eine Katastrophe, aber für ihn doch eigentlich interessant. Da musste er ein bisschen grinsen und sagte, ja, die Herausforderungen seien sehr vielfältig und insofern sei es interessant, aber natürlich wünscht er sich, es würde keinen Klimawandel geben, denn die Folgen sind wirklich auch weitreichend. Ich habe ihn am Ortstermin besucht in Potzeil und das kenne ich ganz gut. Potzeil liegt etwas tiefer an der Frankfurter Straße im Rechtsrheinischen und die Frankfurter Straße ist ein alter Rheinarm. Und wenn man sich das mal anschaut auf der Karte oder langfährt, merkt man, die ganze Frankfurter Straße in Potz liegt viel tiefer als die einmündenden Straßen. So, und das wird bei Starkregen ein Problem. Zum Beispiel am Eiler Schützenplatz. Denn da kommt der ganze Regen runter, läuft auf die Frankfurter Straße, die Kanalisation ist übervoll und das Wasser steht da, läuft in die Häuser oder sonst wohin, wo es nicht soll. Und jetzt hat man was gemacht vor ein paar Jahren und zwar haben die einen multifunktionalen Freiraum mit Retentionsfunktion errichtet.
Okay.
Was ist das? Das ist der alte Schützenplatz,
ah, ja.
Aber jetzt schön gemacht und ja. Zwar mit viel Grün.
Ah, okay.
Das heißt, das Wasser läuft da rein und versickert da.
Mhm.
Und das hat den Effekt, dass man den Platz noch nutzen kann. Das sieht schöner aus als vorher. Da stehen so Bänke rum, ist ein Spielplatz. Man kann auf dieser kleinen Grünfläche oder gar nicht mal so kleine Grünfläche, da kann man auch sitzen. Und wenn es dann richtig heftig Starkregen gibt, dann läuft das irgendwann voll. Also erst gibt es so einen Spülstoß, nennt man das. Da kommt das ganze Wasser von der Straße runter. Das ist dann auch, kann man sagen, kontaminiert, weil die Frankfurter Straße stark befahren ist. Das Wasser kann man nicht gebrauchen erstmal. Das muss in die Kläranlage. Das geht dann in die Gullis. Und was dann noch übrig bleibt, das läuft dann halt auch zu und läuft in diese Retentionsfläche.
Und ist das schon mal vorgekommen?
Nein, das ist so noch nicht vorgekommen. Also zumindest ist es nicht vollgelaufen. Es gab natürlich Starkregen und das hat funktioniert, aber es ist noch nicht dieses Becken, was, glaube ich, 750 Kubikmeter Starkregen auffangen kann. Also die gesamte Anlage, ne? Das 750 Kubikmeter stehen nicht auf der Grünfläche, sondern
ach, auch das, in der Kanalisation. Da ist noch quasi ein Becken unter der Grünfläche.
Was das läuft in den Kanalisationen. Wenn die voll so, ist, geht es okay. Aufs Becken.
Und das ja. läuft aber dann langsamer, weil das durch den Boden durchsickert, als wenn das jetzt in die Kanäle fließt, wo es dann eher erstmal nicht gestoppt wird.
Ganz genau.
Okay, also jetzt verstehe ich es.
Ja. Der erste Spülstoß ja. geht dann, also das dreckige Wasser, so nenne ich es jetzt mal, geht dann in die Kanalisation. Und was dann das saubere Wasser ist, das versickert dann. Und das wollen wir ja eigentlich. Das Stichwort ist Schwammstadt. Und das Wasser, was noch zu gebrauchen ist, soll ja dann auch in die Vegetation. Und das eben soll dort geschehen. So. Tolle Anlage, sehr interessant. Aber wenn man sich mal die Starkregenkarte anguckt, die es auch von der STEB gibt, dann sieht man, man bräuchte diese Anlagen, was weiß ich, hunderte Mal in der Stadt. Und das ist teuer, das dauert lange, das zu bauen. Da sind viele Ämter dran beteiligt. Und jetzt machen sie, wie nennt sich das, so eine Art Kataster oder irgendeinen Aktionsplan wieder und schauen, wo man das am dringendsten braucht. Und die Situation in Potzeil an der Frankfurter Straße war jetzt relativ einfach zu bewerkstelligen. Da hatte die Stadt ja noch eine Fläche, aber was machen wir dort, wo alles versiegelt ist?
Ja, mir kommt diese Kreuzung in Ehrenfeld oder Biggendorf, was glaube ich, die auch bei diesem großen Hochwasser dann unter Wasser stand, natürlich in den Sinn. Die Station in der Geldernstraße, die liegt halt einfach tief. Ne? Kannst du dann in dem Moment auch nichts machen, könnte ich mir vorstellen. Es sei denn, man macht so ein Kiesgleisbett da rein. Weiß ich aber auch nicht, ob es das wirklich bringen wird, weil das Wasser, also liegt ja halt in der Senke. Aber das sind in der Tat interessante Fragen. Das ist, als du das erzählt hast, habe ich mich das auch gefragt. Gibt es denn überhaupt überall diese Plätze, die man quasi jetzt schon als Retentionsfläche leicht herrichten könnte?
Also bei den Neubauprojekten, die wir jetzt haben, also was weiß ich jetzt, Parkstadt Süd oder Deutzer Hafen und so, wird das natürlich mitgedacht. Da kann man sozusagen Tabula Rasa planen. Das wird dann auch gemacht in Zusammenarbeit mit der Stäbe und anderen. Aber die Frage ist halt, was man im Bestand macht. Und wenn man sich mal richtig erschrecken will, dann empfehle ich jedem, sich mal diese Starkregenkarte anzugucken. hw-karten.de.
Ja.
Und da kann man mal gucken, wo man wohnt oder wo man arbeitet oder wo Freunde wohnen. Und wenn das dann sehr tiefblau ist, ja, muss man sich ein paar Gedanken machen.
So, und jetzt mache ich mal einen Tipp. Es gibt diese Karte auch in physischer Form. Die hängt nämlich in der Deutzer Brücke. Und immer wenn in der Deutzer Brücke die Brückenmusik ist im August, was ja so eine Klanginstallation da ist, dann kann man immer im Foyer quasi sich diese Karte mal angucken. Also
hast du gemacht?
Hab ich gemacht, als ich das letzte Mal da war, und war dann auch sehr happy, dass da, wo ich wohne, das nicht so stark
ist. Ja, du wohnst sicher, ja? In Mülheim?
Ich wohne ja sicher, weil tatsächlich bei mir die Straße abschüssig ist Richtung Rheinufer. Das heißt, das Wasser fließt dann tatsächlich weiter die Straße runter Richtung Mülheimer Hafen, weil das da alles abschüssig ist, ja. Also ich wohne sicher, aber zum Beispiel jemand, der bei mir in der Wohnung gearbeitet hat, der hat sehr stark getroffen, der wohnt im Dünnwald, und der hat richtig viel abbekommen da 2021 bei dem großen Hochwasser. Also es ist durchaus schon so, dass das auch Gegenden betrifft, wo man es erstmal gar nicht denkt, nämlich sowas wie den Dünnwald, wo man erstmal denken würde, Mensch, die haben viel Waldfläche und so weiter. Wie kann denn das sein, dass es da so richtige Wasserströme dann gibt?
Ja, und es gibt natürlich andere Probleme mit Wasser, die sollten wir der Vollständigkeit halber auch noch nennen. Das ist natürlich das Rheinhochwasser, was es immer wieder mal gibt. Da ist Köln relativ sicher. Da ist nach den ganz großen Überflutungen der Altstadt ja auch, wann war das, 1995, sehr viel gemacht worden, das muss man schon sagen. Das andere Problem ist Grundwasser, was steigt, jetzt auch durch die starken Regenfälle, und auch wieder in Ports hören wir es jetzt, dass da Keller unter Wasser stehen, weil das Grundwasser so stark dann nach oben drückt.
Lass uns zum Schluss nochmal über was anderes Alltägliches reden, nicht nur über den Regen, sondern auch über das Essen. Wir kennen alle den CO2-Fußabdruck von Nahrungsmittelproduktion, diese riesigen Flächen, die für Soja draufgehen, was dann wiederum als Tierfutter endet. Wir wissen auch, nicht einfacher, und da gibt es jetzt wohl auch so neue Tricks. Aber wer die lesen will, der soll sich halt die neue Stadtrevue kaufen. Okay, vielen lieben Dank, ihr beiden.
Danke, Christian.
War doch lustig.
Ja, ich habe ein bisschen viel geredet.
Sehr gut, prima, genau, punktlang, 20 Minuten.
Die sind auch nicht saisonal. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wirkt sich denn da der Klimawandel auch aus, und kann man da irgendwie gegensteuern? Wisst ihr da was zu?
Also ich kann nur aus dem Kleingarten berichten. Wir können natürlich jetzt Dinge anbauen, die man vielleicht vor 50 Jahren noch nicht so hätte anbauen können. Ja. Andererseits kommt dann aber die Schnecke und frisst ja wieder alles weg. Aber
du magst doch Igel, Anne.
Ja, genau. Also vor 2 Jahren hatten wir diese starke Dürre auch, und es gab eine fantastische Tomatenernte. Also so ist auch nicht immer alles so ganz eindeutig.
Der deutsche Rotwein wird auch besser.
Ja, ich habe in der Stadtrevue gelernt, im Artikel von unserem Kollegen Jan Lücke, dass tatsächlich die Apfelbauern sich was einfallen lassen müssen, weil für die wird es nicht einfacher, und da gibt es jetzt wohl auch so neue Tricks. Aber wer die lesen will, der soll sich halt die neue Stadtrevue kaufen.
Auf jeden Fall.
Okay. Vielen lieben Dank, ihr beiden.
Danke, Christian.
Gerne.
Was genau mit den Apfelbäumen ist, das könnt ihr in der aktuellen Stadtrevue lesen. Da war unser Kollege Jan Lücke nämlich zu Besuch bei 2 Obstbäuerinnen, die ihre Bäume vor dem Klimawandel schützen müssen. Die Stadtrevue, die bekommt ihr hier in Köln an jedem guten Bütchen, aber natürlich auch auf stadtrevue.de. Da könnt ihr zum Beispiel ein Abo abschließen, das hilft uns tatsächlich am meisten, und ihr habt auch was davon. Ihr bekommt nämlich jeden Monat die Stadtrevue nach Hause. Im August zum Beispiel könntet ihr dann lesen, was der neue Schauspielintendant in dieser Spielzeit vorhat oder wie die Kölner Übersetzerin Doris Heinemann arbeitet. Und es ist ja auch Gamescom im August, und wir haben dafür mit dem französischen Videospielstudio Motion Twin gesprochen. Das bringt bald sein neues Spiel raus, und es ist eine große Ausnahme in der Gaming-Branche. Es ist nämlich ein selbstverwalteter Kollektivbetrieb, also so wie wir in der Stadtrevue auch. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Sommer, hoffentlich ohne viele Starkregengüsse. Wir hören uns dann in einem Monat wieder und ich verspreche euch schon jetzt, da tauchen wir in eine der schwierigsten Musikszenen der Region ein. Welche? Das hört ihr dann Anfang September. Bis dann!